Was würdest du dir wünschen, wenn du nur noch eine Woche zu leben hättest und einen Wunsch frei hättest von Gott? Vielleicht noch ganz schnell viele Likes für deine Bilder oder für deine Videos, für deine Lebensgeschichten, die du gepostet hast? Oder noch ein paar mehr Überstunden, um noch mehr Geld zu verdienen? Oder würdest du noch einmal dich so richtig selbst verwirklichen wollen, irgendeinen großen Erfolg im Beruf oder im privaten Leben erzielen? Wie wichtig wäre dir das dann angesichts einer Woche Lebenszeit? Oder vielleicht noch einmal ein letztes großes Erlebnis haben? Was wäre dein letzter Wunsch, wenn du wahrscheinlich oder vielleicht deinen letzten Brief an deinen Freund schreibst? Was wäre dann dein letzter Wunsch für diesen Freund? Was würdest du im Brief schreiben? Du weißt nicht, ob du noch einmal die Gelegenheit hast, einen Brief zu schreiben, zu telefonieren oder ihn geschweige denn zu sehen. Vielleicht alles Gute, so wie wir sonst sehr oft unsere Wünsche äußern. Oder vielleicht viel Gesundheit und ein langes Leben dir noch. Mir ist es ja jetzt nicht mehr gegeben. Oder viel Glück und Gottes Segen. Was stellst du dir dann eigentlich unter Gottes Segen vor? Wenn du jemandem Gottes Segen wünschst und denkst, das sei schon gut, wenn wir jemandem Gottes Segen wünschen, denn Gottes Segen ist ja, kann ja nicht schlecht sein. Was stellst du dir vor, was derjenige dann bekommen soll? Segenswünsche sind bei Christen wahrscheinlich die häufigsten Wünsche, aber ich glaube, sie sind auf der anderen Seite auch die häufigsten unbedachten Wunschaussagen. Wir sagen das, ohne dass wir etwas Konkretes haben, was wir demjenigen tatsächlich wünschen. So scheint es mir oft. Wir wollen heute den letzten Abschnitt aus Epheser lesen. Damit wäre dann das Epheser-Buch abgeschlossen in der Predigtreihe. Und in diesem letzten Abschnitt hat Paulus nochmal seinen letzten Wunsch an die Epheser niedergeschrieben. Er ist im Gefängnis. Der Ausgang ist ungewiss. Zwar können wir aus gewissen anderen Briefen herauslesen, die in der gleichen Zeit geschrieben sein müssten, dass er hoffnungsvoll ist, dass er noch rauskommt und die Geschichte weiß zu berichten, dass das dann auch der Fall war. Aber zu dem Zeitpunkt war das für Paulus nicht klar. Er schreibt einen Brief an die Epheser und er weiß nicht, ob er noch einmal die Gelegenheit haben wird, einen Brief zu schreiben. Und nun wollen wir uns zwei seiner letzten Wünsche, die er hier in diesem Abschnitt niederschreibt, genauer anschauen. Und ich denke, wir können eine Menge davon lernen. Vielleicht nicht ganz so viel, immer noch viel, aber nicht ganz so viel aus den Wünschen selbst, dass wir sie als Vorbild für uns nehmen, sondern vielmehr, was bei Paulus dahinter stand, um diese Wünsche tatsächlich geben zu können und zu wollen. Nun, das eine Mal ist es der Wunsch zu trösten und der zweite Wunsch, den er hat, ist der Wunsch zu segnen. Lass uns gemeinsam diesen Abschnitt lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 21 bis 24. Epheser Kapitel 6, die Verse 21 bis 24. Er schließt seinen Brief wie folgt ab. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Lasst auch uns noch einmal stille werden und beten. Unser Gott und Vater im Himmel, du bist der große, allmächtige Gott Und wir alle sind froh, wenn wir deinen Segen bekommen, wenn wir von dir Liebe und Frieden bekommen, wenn wir Gnade und Glauben immer mehr bekommen. Ich danke dir für jeden Diener, den du gebraucht hast, um jeden Einzelnen von uns zu formen, zu trösten, zu ermutigen, zurechtzuweisen. Und all das, was du uns jetzt durch diese letzten Verse des Epheserbriefes, durch deinen Knecht Paulus sagen möchtest, dafür mach bitte unser Herz empfänglich durch deinen Geist. Und ich bitte dich auch für mich um die Weisheit, dein Wort klar und recht auszulegen, damit wir lernen, mit unserem Leben dir nachzufolgen, zu lieben und dich zu verherrlichen, auch mit all unserem Reden. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute lehrst durch dein Wort. Amen. Nun, der erste, letzte Wunsch des Paulus, den er hier an die Epheser schreibt, er möchte, dass die Gemeinde aus ihrer quälenden Ungewissheit rauskommt, was mit diesem Paulus denn ist, und dass sie getröstet werden. Das ist sein Wunsch, der Wunsch zu trösten. Und in diesem Abschnitt, er schreibt, ich sende euch den Tychikus, das ist ein geliebter Bruder von mir, damit er euch sagt, wie es um mich steht und damit er euch tröstet. Aber dieser Vers beantwortet noch mehr Warums. Und ich möchte euch drei Warum-Antworten geben, die Paulus hier beantwortet, ob direkt oder indirekt. Und sie sind entscheidend, sie sind wichtig, wenn wir verstehen wollen, warum Paulus in der Situation im Gefängnis, in der er ist, zu einem solchen Wunsch kommt. Das erste Warum ist im Sinne eines Wozu. Zu welchem Zweck, mit welchem Auftrag hat er den Tychikus denn gesandt? Die Antwort ist in zwei Teilen sehr klar in Vers 22 gegeben. Er soll euch sagen, wie es mir geht, wie es um mich steht. Er soll euch also informieren. Er soll die Ungewissheit, in der er lebt, bezüglich meiner Person, wegnehmen. Und er soll euch trösten. Nun, die Epheser waren eine Gemeinde, die Paulus gut kannten. Er ist 3 Jahre lang bei ihnen gewesen. Der Abschied von den Ephesern war ein geradezu dramatischer. Er hat sich noch nicht einmal in gewissem Sinne getraut, aufgrund des Zeitplans nach Epheser in die Gemeinde zu gehen, während der Rückreise von seiner 3. Missionsreise, sondern hat nur die Ältesten zu sich holen lassen, nach Milet, in eine Nachbarstadt, die am Meer liegt, um mit ihnen noch einmal ein letztes Mal die Gemeinschaft zu haben, mit ihnen zu reden, zu beten und sich von ihnen zu verabschieden. Und es war ein herzzerreißender Abschied, wie wir ihn aus Apostelgeschichte 20 lesen. Sie weinten alle, fielen ihnen um den Hals, vor allem wegen der Aussage von Paulus, ich weiß nicht, was mich in Jerusalem erwarten wird. Er war auf dem Weg nach Jerusalem. Aber ich weiß, und in jeder Stadt sagt der Geist mir immer deutlicher und deutlicher, dass auf mich Bedrängnis und Schwierigkeiten warten. Nun war er in Jerusalem, er war in die Gefangenschaft gekommen. Erst in der Gefangenschaft Caesarea, dann übersiedelt in die Gefangenschaft nach Rom. Und irgendwo in diesen Gefangenschaften hat er diesen Brief geschrieben. Und es war klar, der Paulus, der hatte immer noch im Gedächtnis diese weinenden, trauernden Ältesten, die sich von ihm verabschiedet haben, die so viel von ihm genommen haben, von der Lehre, die er Tag und Nacht gab. Es war für sie nicht leicht, nicht zu wissen, was mit dem Paulus passiert ist. Und so sagt Paulus, es war mir ein Herzensanliegen, ein wirkliches Herzensanliegen, euch zu sagen, wie es mir geht, was ich hier tue, wie es um mich steht. Und aber nicht nur das, darüber hinaus sandte er jemanden, der trösten konnte, weil er wollte, dass diese Gemeinde getröstet wird. Sie sollte wissen, wie es um uns steht. Dass das nicht ganz zufällig einfach so dahergeschrieben ist, kann uns ein Vergleich mit dem Kolosserbrief sagen. Denn an die Kolosser schreibt Paulus den gleichen Wunsch, warum er den Tychikus gesandt hat. Tychikus, also Kolosser und Epheser, sind nicht sehr weit voneinander entfernt. Also liegt es nahe, wenn wir schon mal einen schicken mit einem Brief, ihm gleich einen ganzen Stapel Briefe mitzugeben für alle Gemeinden, die dort in der Gegend sind. Wir wissen von mindestens 4 Briefen, die Paulus in diesem Zusammenhang mit dem Tychikus mitgeschickt hat. Außer Epheser ist es noch Kolosser, Laodicea, den haben wir heute nicht mehr, und Philemon. Er gehörte zu den Kolossern in gewisser Weise. Wahrscheinlich war die Kolossergemeinde in seinem Haus und hat sich dort versammelt. So, das nur nebenbei. Also dieser Paulus sagt, ich will nicht nur, dass ihr wisst, wie es um mich steht, ich will, dass ihr getröstet werdet. An die Kolosser schreibt er, ich habe Tychikus gesandt, damit Tychikus bei euch erfährt, wie es um euch steht. Paulus war nie in Kolossä. Er kannte die Gemeinde vom Angesicht nicht. Er kannte sie nur von den Erzählungen von Epaphras. Da schickt er den Tychikus hin, um zu gucken, wie es bei euch geht. Aber bei den Ephesern schreibt er, ihr sollt wissen, wie es mir geht. Ich möchte, dass ihr diese Ungewissheit, die quälende Ungewissheit zu meiner Person ablegen könnt. Ich möchte euch einen Tröster senden. Das ist das zweite, Trösten. Parakaleo ist das Wort, das kennen wir schon von dem Heiligen Geist. Johannes benutzt es, ich will euch, so sagt Jesus, einen Tröster senden, den Heiligen Geist. Dieses Wort wird vielfach sehr verschieden übersetzt und es ist sehr umfangreich. Es kann ermutigen, es kann ermahnen bedeuten, bestärken oder trösten. Meistens wird es mit ermahnen übersetzt in der Bibel, in den meisten Zusammenhängen. Es ist also sehr kontextabhängig. Jetzt ist so die Frage, wie müssen wir das hier an dieser Stelle übersetzen? Vielleicht können wir das uns im Deutsch mit dem Wort Zuspruch erteilen. Erklären. Wenn ich sage, jemandem zusprechen, dann kann das sowohl im Sinne des Tröstens, Ermutigens oder auch des, naja, Ermahnens, jetzt mach endlich einmal. Also in diesem Sinne ist dieses Wort und jetzt ist die Übersetzung unterschiedlich. In den verschiedenen Übersetzungen wird das unterschiedlich übersetzt. Wenn wir aber daran denken, wie stark Paulus und wie herzzerreißend der Abschied von den Ephesern war, ihr könnt es euch gerne in Apostelgeschichte 20 nachlesen, so denke ich, sind die deutschen gängigen Übersetzungen von Luther, Schlachter und Elberfelder mit dem Wort trösten schon sehr, sehr gut und passend, was den Kontext betrifft. Also er wollte sie trösten, vielleicht auch ermutigen. Nun, aber dieser Abschnitt zeigt uns noch ein zweites, warum Paulus diesen gesandt hat. Das zweite Warum, nicht mit welchem Auftrag, sondern warum gerade den Tychikus? Warum schicke ich als Postboten ausgerechnet denjenigen, der ein treuer Diener ist, ein geliebter Bruder, einer, den ich doch selbst in meiner Gefangenschaft brauche, hier in dem Dienst, den ich von meinem Gefängnis aus tue? Warum schicke ich ausgerechnet den, der so viel bedeutet, der so fähig ist, ein paar Briefe weg auszuliefern? Nun, es war eben nicht nur Briefe ausliefern von dem Paulus. Er hatte so viel mehr im Herzen, in seinem Sinn für diese Gemeinden. Es war nicht nur, ich gebe euch ein paar Informationen oder ein paar Zurechtweisungen per Brief, damit ihr wisst, wie man sich so als Christ verhält. Manchmal lesen wir vielleicht die Briefe ein Stück weit so banal. Da war ein so liebendes Herz eines Paulus dahinter, dass er sagt, der Mann, der am besten trösten kann, dieser geliebte Bruder, der so viel Liebe hat, dass man von ihm den Trost wirklich annehmen kann, dieser treue Diener, auf den ich mich verlassen kann, genau den werde ich senden. Da war so ein liebendes Herz, das dahinter stand, einen seiner besten Männer zu senden. Übrigens, es gibt viele Apostel und Männer Gottes, die in der Bibel so beschrieben werden, dass wir sagen würden, sie sind treu gewesen in ihrem Dienst. Und sie waren treu. Aber es gibt nur 2 Männer im Neuen Testament, die diesen Titel bekommen, treuer Diener. Nicht, weil die anderen es nicht waren. Aber hier wird es so im Besonderen erwähnt. Und das ist Tychikus und Epaphras. Das sind die 2 wirklich treuen Diener, die von Paulus, beide von Paulus, diesen, diesen Zusatz bekommen und sagt, das sind wirklich treue Diener, auf die kann ich mich verlassen. Der kann trösten. Der ist ein geliebter Bruder. Nun, wer ist geliebt, der andauernd nur ärgert? Er hat wohl auch geliebt, können wir daraus zumindest indirekt entnehmen. Es wird nicht ganz falsch sein. Und diesen Mann will ich euch senden. Es war ein liebendes Herz, das dahinter stand, um selbst aus dem Gefängnis heraus noch seiner geliebten Gemeinde das Beste zu geben, was ich hier noch habe. Und er war immer noch nicht allein, er hatte auch andere Männer bei sich. Zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich der Timotheus auch noch bei ihm. Aber Epaphras war einer, auf den konnte Paulus sich echt verlassen. Wir wissen von vielen anderen Fällen noch, wo Epaphras hingesandt wurde. Er wurde noch ein anderes Mal nach Ephesus gesandt. Oder alternativ vielleicht auch als Ersatz für Titus in Kreta. Paulus schreibt das an Titus. Ich werde dir Tychikus oder einen anderen senden, damit du zu mir kommen kannst. Also Tychikus war wirklich ein Mann, der fähig war, eine Gemeinde zu erbauen und voranzubringen, ihr zu helfen. Er war ein Tröster, er war einer, auf den man sich verlassen konnte, einer, der geliebt hat. Und das war es, was Paulus sich trotz seiner eigenen mieslichen Situation für die Nächsten wünschte. Aber ich interessiere mich jetzt noch für ein drittes Warum, das ich schon ein paar Mal angeschnitten habe. Warum hat Paulus den Tychikus gesandt? Nicht wozu oder warum gerade den Tychikus, sondern warum hat er ihn überhaupt gesandt? Warum hat Paulus so sehr daran Interesse gehabt, die Epheser über seine Situation zu informieren? Ich hatte es schon gesagt, es war eine Sendung aus Liebe. Paulus hat diesen Tychikus aus Liebe zu ihnen gesandt. Der Epheserbrief ist einer der Briefe, der uns mehr über die Liebe Gottes und über unser eigenes Leben zu lieben spricht, als der Durchschnitt der anderen Paulusbriefe. Ja, wir kennen aus 1. Korinther 13 einen besonders wunderbaren Liebeskapitel. Und es gibt viele andere Bereiche, wo Paulus sagt, wir sollen lieben. Aber vielleicht sind es gerade 1. Korinther und Epheser, wo Paulus so besonders viel Wert auf Lieben legt. Und gerade im Epheserbrief hebt er die Liebe Gottes so stark hervor. Und er war selbst einer, der geliebt hat. Ihm war wahrscheinlich die Abschiedsrede, den Abschied von den Ephesern, immer noch in Gedanken. Und er war mit seinen Gedanken immer wieder bei all den Gemeinden. Und er hat ja für all diese Gemeinden auch gebetet, die er kannte. Und es war ein liebendes Herz, das dahinter stand, selbst aus dem Gefängnis noch sein Bestes zu geben, um der Gemeinde zu dienen, sie zu trösten und sie zu ermutigen. Und die vielleicht wichtigste Frage für uns heute ist, ich meine, das, auf der einen Seite ist es schön und gut, wenn wir von einem so liebenden Paulus reden und wir können uns in gewisser Weise ein Vorbild an ihm nehmen, das Beste zu geben, auch wenn es uns selbst schlecht geht. Aber woher hatte Paulus diese Liebe? Vielleicht ist das die eine Frage, die für uns die allerwichtigste Frage heute ist. Warum konnte er so lieben? Woher hat Paulus eine solche Liebe, dass er selbst aus der Gefangenschaft bereit war, diesen geliebten Tychikus abzugeben, damit er die tröstet, die es doch ohnehin besser hatten als er? Die nicht gefangen waren, die nicht in dem Maße für Christus litten. Sie waren auch bedrängt. Es war nicht so, dass sie keine Probleme hatten. Es war die Liebe des Christus, die ihn drängte. So schreibt er das an die Korinther und sagt, es ist doch die Liebe des Christus, die uns drängt. Eine Liebe, die dich drängt zu lieben. Du kannst niemals wahrhaftig lieben in deinem Leben, ohne dass du diese drängende und wunderbare Liebe des Christus erlebt hast. Du kannst vielleicht etwas in deinem Leben lieben, von dem du sehr viel erhoffst. Wenn du sagst, das gibt mir so viel im Leben, dieser Mensch, die Beziehung mit ihm, die ist mir so wichtig, das gibt mir so viel Kraft im Leben oder so viel, was auch immer sonst. Ihn will ich haben. Und dieses Haben-Wollen für diesen Menschen nennen wir dann Liebe. Aber das, was hier von Paulus ausgeht, ist ja nichts haben wollen. Da gab es nichts, was er hätte zurückbekommen können von den Ephesern. Vielleicht einen Brief, einen guten Bericht von dem Tychikus, der ihn ermutigt. Wir wissen, dass bei den Thessalonichern war das so. Der zweite Thessalonicher Brief spricht davon, dass der Sender, der Überbringer des ersten Briefes, so viel Ermutigung mitbrachte für Paulus, dass er mutig den Dienst weiter tun konnte. Das war vielleicht das Äußerste, was er mitbekommen konnte, der Paulus. Es war die Liebe seines Gottes, die ihn drängte. Paulus hatte zuvor an die Epheser geschrieben, in Kapitel 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Er sagt, ihr seid geliebte Kinder. Ihr seid geliebte Kinder, von Gott geliebt. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Da war das schon einmal, dass Paulus darauf hindeutet und sagt, so wie Christus dich geliebt hat, so sollst auch du lieben. Ich möchte euch ein Stück weit in einen Exkurs mit hineinnehmen zu der Frage, wie kann ich lieben lernen? Mir ist es in meiner sehr kurzen, ältesten Zeit vielleicht mitunter am häufigsten vorgekommen. Es gibt ja viele Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Aber die vielleicht drängendste, wichtigste Frage ist, wie kann ich lieben lernen? Sie ist deswegen mir besonders erschienen, weil sie mehrmals von verschiedenen Leuten gekommen ist und weil es irgendwie keine Standardantwort darauf gibt. Oder ich würde sagen, es ist schon beinahe, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, das ist das Größte im Christenleben, zu lieben, und wir wissen nicht, wie kann ich lieben lernen. Wie komme ich dahin, größere Liebe zu haben? Was muss ich machen? Gut, ihr werdet von mir wahrscheinlich auch nicht irgendeinen 5-Punkte-Plan erwarten, dass das musst du tun, diese 5 Stufen, und dann wirst du lieben können. Den würde ich euch, kann ich euch auch nicht geben. Es ist schon ein gewisses Dilemma, in dem wir stecken. Gott sagt, du sollst lieben. Das ist ein Befehl, ein Imperativ. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit all deinem ganzen Sein. Du sollst lieben. Und wie machst du das, wenn du gerade nicht Liebe verspürst? Nun, ich flüchtete mich früher in diese Ausrede, Liebe ist eine Entscheidung. Ja, ich entscheide mich zu guten Taten für diesen Menschen oder für Gott und damit sei es dann Liebe. Davon habe ich mich mittlerweile distanziert. Ich bin fest davon überzeugt, Liebe hat nicht nur mit einer Entscheidung, gute Taten zu tun, sondern Liebe ist durchaus schon etwas, was ich in meinem Herzen empfinde, was ich spüre, eine Emotion, die mit dazukommt, eine wirklich mit ganzer Liebe, mit einem wärmenden Herzen zu Gott hin zu wollen. Das, was wir intuitiv irgendwo als Liebe auch verstehen würden, das ist doch auch ein Aspekt von Liebe. Es ist doch nicht nur eine kühle Entscheidung. Lasst uns einmal ein paar Bibelverse lesen. Ich werde euch die Stellen zeigen, ihr könnt sie euch gerne aufschreiben, aber ansonsten konzentriert euch einfach darauf, ein paar Bibelstellen zum Thema Lieben und wie ich lieben kann, zu hören. Das ist Gottes Wort, das ist nicht mein Wort, das sind nicht meine Ideen, das ist nicht meine wissenschaftliche Erkenntnis von irgendwelchen Studien. Wie kann ich lieben lernen? 1. Johannes 3, 16 bis 18. Daran haben wir die Liebe erkannt. Liebe muss man erkennen. Merkt euch das. Eine Liebe will erkannt werden. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und ich möchte euch auf diesen häufig in der Bibel vorzufindenden, dieses Prinzip aufmerksam machen. Wir haben die Liebe in der Vertikalen bekommen. Von Gott haben wir die Liebe erkannt. Wir haben sie gesehen, wir haben sie geschmeckt. Wir haben sie bekommen, wir haben sie erkannt. Die Konsequenz daraus ist, du bist schuldig, den anderen zu lieben. Deine Schuld, deinen Nächsten zu lieben, kommt nicht daher, weil er dich geliebt hat. Und weil er dich liebt, bist du jetzt in seiner Schuld und müsstest ihm die Liebe zurückzahlen. Die biblische Theologie der Liebe bedeutet, Gott hat dich geliebt. Das stellt dich in die Schuld, den Nächsten zu lieben. Du kannst nicht lieben, ohne mit der Liebe Gottes in Verbindung zu stehen oder sie zu erkennen. Du wirst nie lernen, deinen Nächsten zu lieben, wenn du nicht in dieser Liebe Gottes, in der Vertikalen, stehst und lebst und sie erkennst. Und dann spricht Johannes dort von einer praktischen Liebe, die das auch bedeutet. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Weiter schreibt Johannes in 1. Johannes 4, 7 bis 11. Hört einfach zu. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn, Begründung, warum einander lieben? Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Also wie erkennen wir jetzt Gottes Liebe? Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, und hier wiederholt Johannes diese Wahrheit in seinem Brief wieder, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Noch ein paar Verse weiter, 1. Johannes 4, 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Johannes 17, Vers 26, der Abschluss dieses so bekannten und berühmten hohepriesterlichen Gebetes von Jesus Christus, das er betete, bevor er mit seinen Jüngern nach Gethsemane ging und dort gefangen genommen wurde. Und hier ist, wie Jesus dieses Gebet abschließt. Und ich habe ihnen, den Jüngern, deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden. Warum hat er Gottes Namen verkündet? Hier die Begründung, die Jesus seinem Vater im Himmel gibt. Ich habe ihnen deinen Namen verkündet, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus hat den Namen des Vaters verkündet, damit die Liebe Gottes in diesen Jüngern drin ist. Und wenn wir jetzt all diese Verse zusammennehmen, und das ist nur eine kleine Auswahl, das ist noch keine große Ausarbeitung von all dem, was im Neuen Testament dazu zu finden ist und im Alten Testament noch obendrauf dazu. Wenn wir jetzt einfach nur diese Auswahl an Bibelverse nehmen, Exkurs ist ja keine ganze Predigt oder ein Vortrag, ist ja nur ein kleiner Teil davon. Dann möchte ich folgenden Grundsatz postulieren. Folgenden Grundsatz, wie wir lieben lernen können. Ich sehe in all diesen wunderbaren Stellen folgenden Grundsatz. Du kannst nur lieben durch das Erkennen der Liebe Gottes. Du kannst nur lieben durch das Erkennen der Liebe Gottes. Erkenne Gottes Liebe, dein Auftrag. Drei Wege, die wir aus diesen Versen lesen können, wie wir Gottes Liebe erkennen können. Das erste ist Gebet um Erkenntnis der Liebe Gottes. Nicht aus diesen Versen, das habe ich jetzt tatsächlich aus einer anderen Stelle, und zwar aus Epheser Kapitel 3. Das ist das zweite Gebet, das Paulus für die Epheser betet. Und dort betet er: Ich bete für euch, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Es war Paulus so wichtig, für die Epheser zu beten, dass sie diese Liebe Gottes erkennen. Er hat regelmäßig für seine besondere Gemeinde, für diese Epheser, dafür gebetet, dass sie Gottes Liebe erkennen. Sie ist nicht zu erkennen, so groß ist sie, aber möget ihr doch erkennen, so viel es zu erkennen gibt. Und Gott kann noch mehr geben, als wir zu bitten vermögen. Der zweite Weg, auf dem wir Gottes Liebe erkennen können, ist Gottes Taten der Liebe erkennen. Das hat Johannes in seinem Brief geschrieben, dass wir dadurch, was Gott für uns getan hat, dass er Jesus sandte, seine Liebe erkennen. Und es gibt so viele andere Taten Gottes, die von der Liebe sprechen. Und das dritte ist Gottes Wesen erkennen, Gottes Wesen der Liebe. Gott ist Liebe, sagt Johannes. Und Jesus betete: Ich habe deinen Namen, ich habe dein Wesen den Menschen gesagt, damit deine Liebe in ihnen ist. Ich möchte euch alle dazu ermutigen, ich möchte am liebsten euch alle ermahnen und sagen: Erkennt Gottes Liebe. Mache diesen Wunsch nach der Erkenntnis der Liebe Gottes zu deinem täglichen Gebet. Mache es dir zur Gewohnheit, auf Christus zu schauen, wie er gelebt hat, was er für dich getan hat. Jeden Tag schaue auf Christus, was er für dich getan hat, damit sein Wesen, seine Art zu leben, dich beeinflusst. Mach es dir zu einer Gewohnheit, auf Gott zu schauen, auf sein Wesen zu schauen, sein Wesen der Liebe. Denn wenn du ihn erkennst, dann wird die Liebe in dein Herz hineinkommen. Das war doch der Grund, weshalb Jesus den Namen Gottes weitergegeben hat an seine Jünger. Erkenne Gottes Liebe. Und Paulus ist ein Mann, bei dem selbst in den letzten Wünschen, nicht selbst, sondern gerade in den letzten Wünschen, eine besondere Liebe zu sehen ist. Und er wird diese Liebe später auch noch einmal in seinem Abschiedssegenswunsch etwas deutlicher zum Vorschein bringen. Der Wunsch zu lieben. Ich möchte einmal mit euch einen ganz kurzen Ausflug in die Realität von Sterbenden machen. Ich hatte euch vorher am Anfang gefragt, was würdet ihr tun, wenn ihr nur noch eine Woche habt? Was machen denn Menschen, die Krebs haben, die wissen, sie haben nicht mehr lange zu leben und die unmittelbar vor dem Tod stehen? Was sind so ihre häufigsten Wünsche, die sie haben bezüglich des Lebens? Oder das bisschen, was sie vielleicht noch wünschen können. Und es gibt dort einen Onkologen, also einen Krebsspezialisten, einen Siddhartha Mukherjee, wie auch immer das ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Er ist ein Autor, er hat einiges publiziert, hat auch den Pulitzerpreis gewonnen. Und Focus Online hat im Juni diesen Jahres von seinem Gespräch oder Büchern, wie auch immer, was bei CNBC veröffentlicht wurde, berichtet. Und dieser Mann, dieser Onkologe, dieser Arzt sagt, es gibt vier Sätze, die die meisten Menschen in ihren letzten Momenten äußern. Diese vier Sätze, so dieser Mukherjee, seien Ausdruck tiefer menschlicher Bedürfnisse und enthielten wichtige Lektionen für ein erfülltes Leben. Nun, ich bin davon überzeugt, dass diese vier Sätze nicht die statistisch häufigsten Sätze sind, die so fallen, sondern dass es einfach sehr häufig vorkommende Wahrheiten sind, die am Sterbebett zum Vorschein kommen. Ich glaube nicht, dass es wirklich die statistisch vier häufigsten sind. Und doch drückt er mit dieser Art, das zu sagen, was die vier häufigsten Sätze sind, etwas ganz Besonderes aus, was Leuten gerade auf dem Sterbebett oft bewusst, erst dann bewusst wird. Und die Sätze lauten so: Ich möchte dir sagen, dass ich dich liebe. Ich möchte dir sagen, dass ich dir vergebe. Würden Sie mir sagen, dass Sie mich lieben? Würdest du mir verzeihen? Und Mutchere betont, dass es für jeden Menschen wichtig ist, diese Gefühle zu äußern, um ein erfülltes Leben führen zu können. Nun, was er vielleicht auf einer etwas oberflächlich-psychologischen Weise untersucht hat, das finden wir aber in den Wahrheiten der Bibel wieder. Liebe ist ein so tiefes Bedürfnis des Menschen, dass er das, wenn er nicht geliebt hat, wenn er in Streit gelebt hat, dass er das als das Wichtigste offensichtlich sieht vor seinem Tod, hier vielleicht doch noch einmal etwas zurechtzubringen. Oder seine Dankbarkeit auszudrücken, dass er jemanden hat, den er lieben kann und von dem er geliebt wird. Lieben oder das Suchen um Vergebung, um Liebe wiederherzustellen, scheint dem Menschen vor dem Tod dann doch noch als das Wesentliche im Leben bewusst zu werden. Oder das Wesentliche wenigstens vor dem Tod, wenn sie das im Leben auch schon nicht gelebt haben. Und das ist das, von dem ich denke, was wir hier von Paulus so wunderbar lernen können. Aus diesem Wunsch zu berichten und zu trösten, spricht die große Liebe eines Apostels, der sich für die Gemeinde hingegeben hat, das selbst aus dem Gefängnis heraus noch. Und dahinter steht die große Liebe zu seinem Gott, der ihn wiederum mit noch größerer Liebe geliebt hat. Wenn es die Liebe Christi war, die Paulus befähigte, selbstlos zu lieben, dann ist es doch wirklich spannend zu erfahren, welchen letzten Segenswunsch wird Paulus jetzt den Ephesern mitgeben. Und das ist sein zweiter letzter Wunsch, den er den gibt. Und unser Punkt 2, der Wunsch zu segnen. Und ich möchte nicht über jeden einzelnen dieser Segensworte, die er spricht, Friede werde den Brüdern zuteil, Liebe samt Glauben von Gott, Friede, Liebe, Glaube und dann die Gnade sei mit euch allen. Das sind Segenswünsche, die er ihnen wünscht. Er wünscht ihnen Frieden, er wünscht ihnen Liebe, er wünscht ihnen Glauben, er wünscht ihnen Gnade. Ich möchte nicht über diese alle einzelnen sprechen. Friede und Gnade ist etwas, was er häufig am Anfang der Briefe schreibt, auch hier in die Epheser, hier kommt es wieder. Er endet jeden seiner Briefe mit einem Gnadensegen, meistens ungefähr in dieser Form: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Hier macht er ein Stück weit Ausnahme von diesem Gnadensegen, denn er knüpft den Segen von Gnade an eine Bedingung. Aber vorher, lass uns noch mal einen kurzen Exkurs zum Segen machen. Was ist Segen überhaupt? Segnen, was bedeutet das? Ich möchte da mich an das lateinische Wort für segnen anlehnen. Das heißt benedicere und heißt Gutes reden oder gut reden. Das Wort im Deutschen segnen, Segen ist von sagen, hat auch Ähnlichkeiten. Ich weiß nicht genau, ob es dort die Beziehung gibt. Aber segnen hat etwas mit gutem Ausspruch, mit etwas gutem Reden zu tun. Segnen bedeutet also, ich sage Gutes zu dir mit dem Wunsch, dass es auch eintritt für dich. Und genauso wird Segen auch immer gebraucht in der Bibel. Da redet jemand etwas, einen Wunsch, eine Vorhersage, etwas Gutes über dich. Und es möge bitte eintreten. Wenn Gott segnet, wenn er sagt, ich segne dich mit dem und dem Segen, dann wird es eintreten, da kannst du dich drauf verlassen. Wenn ich dich segne, dann kannst du dich nicht so gut darauf verlassen, ob das dann eintreten wird oder nicht. Nur die eine große Frage beim Segnen ist jetzt, wer ist denn für die Erfüllung des Segens verantwortlich? Derjenige, der segnet oder jemand anders? Und ich denke, dass wir uns das manchmal ein bisschen zu leicht machen, indem wir einfach sagen, Gott segne dich. Ja, Gott rede Gutes über dich. Oder in diesem Fall, Paulus sagt, Friede werde zuteil, Liebe und Glauben von Gott. Ja, er sagt ja auch, Liebe werde euch von Gott zuteil. Also er redet etwas Gutes über sie, er wünscht ihnen Segen, den Gott erfüllen muss. Wir Menschen müssen oft den Segen Gottes erbitten, weil wir nicht viel erfüllen können. Aber was ist, wenn du einen Segen aussprichst, den du erfüllen kannst? Nehmen wir das Beispiel aus Jakobus 2, Verse 15 bis 16. Dort wird etwas beschrieben, was wie ein Segen klingt. Und zwar sagt dort der nicht ganz gutgläubige oder zumindest nicht sehr praktisch in Liebe lebende Gläubige zu seinem Bruder oder seiner Schwester, die keine Kleidung hat und es deren täglicher Nahrung fehlt. Und er geht hin und sagt, geht hin, in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber er gibt ihm nicht das, was er braucht. Und Jakobus sagt, was hilft das? Das ist toter Glaube. Wenn du dem Nächsten Gutes wünschst und du kannst es erfüllen, dann tue es. Johannes, das haben wir auch gerade gelesen, hat auch gesagt, wenn du jemanden siehst, der hungert und du kannst seinen leiblichen Bedürfnissen aushelfen, dann tue es. Das ist eine Liebestat. Tue es. Ich bin davon überzeugt, wenn wir jemanden segnen, etwas Gutes über jemanden sprechen und wir können es wenigstens zum Teil auch erfüllen, dann sollten wir das auch tun. Das heißt, wenn du über jemandem etwas Gutes sagst und es in deiner Macht steht, demjenigen dieses Gute zukommen zu lassen, dann kannst du auch der Erfüllende des Segens sein und dann solltest du danach streben. Aber ja, es gibt einfach so viel in unserer Welt, was gar nicht in unserer Macht steht. Es steht nicht in unserer Hand. Wir können es nicht. Wir können nur sagen, ich wünsche, Gott würde dir das geben. Ich kann es dir nicht geben, aber möge Gott es dir geben. Und jetzt sagt Paulus hier das. Ich wünsche euch, dass ihr Frieden bekommt. Frieden von Gott. Jesus sagte zu seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Meinen Frieden gebe ich euch, einen ganz anderen Frieden, der von den Umständen in dieser Welt unabhängig ist. Und hier wünscht Paulus ihnen auch, dieser Friede werde doch den Brüdern zuteil. Und er, was soll er machen? Er ist im Gefängnis. Er kann sie trösten, er kann ihnen hier und dort mit einem Brief helfen. Aber er bittet Gott, es ist sein liebender Wunsch, dass diesen Brüdern doch Frieden zuteil werde. Dann das Nächste, er sagt, möge Liebe euch zuteil werden. Und Paulus weiß doch, wie wichtig es ist, dass wir die Liebe Gottes erkennen und erleben, damit wir selbst lieben können. Und es war ihm so wichtig, dass sie lieben, dass sie die Liebe erkennen, aber auch, dass sie selbst lieben. Und er hat in seinem Brief mehrfach davon geschrieben. Übrigens, Epheser war die Gemeinde, zu der Jesus im Sendschreiben später, Jahrzehnte später schreibt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Tue Buße, sonst werde ich deinen Leuchter von der Stelle stoßen. Ihr werdet untergehen als Gemeinde, wenn ihr nicht wieder zu eurer ersten Liebe zurückkehren werdet. Paulus war sich dessen so bewusst. Er wünscht ihnen Glauben, Glauben, damit sie viel mehr im Vertrauen auf Gott ruhig leben können, dass er wirklich souverän alles in der Hand hat. Glauben, Vertrauen. Und er schließt mit dem Segen, wie er das in jedem seiner Briefe tut, mit Gnade. Möge euch auch die Gnade Gottes zuteil werden. Die Gnade sei mit allen. Amen. So in den meisten Briefen. Hier nicht. Hier macht er tatsächlich eine Ausnahme. Und die Ausnahme ist sehr interessant. Denn ausgerechnet im Korintherbrief, wo er auch viel von Liebe spricht, wo er der Gemeinde sagt, ihr müsst lieben, ihr sollt lieben, das ist viel wichtiger als all die anderen Gaben, die es auch noch gibt. Dort macht er auch eine Ausnahme. Also nicht von ungefähr. Hier sagt er, die Gnade sei mit allen, die, wer soll die Gnade Gottes bekommen? Nur eine Auswahl, nicht alle, sondern nur eine Auswahl, und zwar die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben mit Unvergänglichkeit oder mit Unverderbtheit. Dieses Wort, zweite Wort Liebe, wie das in Schlachter hinzugefügt wird, steht im Grundtext nicht. Er sagt nur, ihr sollt Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit oder wörtlich übersetzt, so übersetzt es die Elberfelder Bibel, in Unverderbtheit. Das Wort bezeichnet etwas, was nicht schlecht wird, was nicht verdirbt, sondern was durchgehend bleibt. Und er sagt, eure Liebe zu Christus darf nicht verderben, sie darf nicht schlecht werden, sie darf nicht weggehen, sie muss bleiben. Und für all die, die Jesus wirklich lieben, die ihn lieben, möge ihnen die Gnade Gottes immer mehr und mehr zuteil werden. Und an die Korinther, die so weit weg von der Liebe waren, da drückt er es noch viel krasser aus. Da drückt er es nicht nur als Ausnahme, also als sagen, diesen Segen sollen nur die und die bekommen, die lieben, sondern er sagt, 1. Korinther 16, 22, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, wie geht es dann weiter? Der sei verflucht. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Und so können wir sehen, dass dieser letzte Abschnitt, auch wenn es vielleicht nicht sofort ins Auge fällt, wenn wir ihn einfach mal so lesen, mit dem letzten Atemzug, jetzt ist der Epheserbrief zu Ende, jetzt habe ich es geschafft, ich habe ihn zu Ende gelesen. Wenn wir einmal diesen letzten Atemzug einfach anhalten und da hineinschauen, sehen wir die große Liebe eines Apostels zu seiner Gemeinde. Aber diese große Liebe ist gefüttert von einer noch größeren Liebe von Gott, die er bekommt. Und er sagt, diese Liebe zu Gott ist mir so wichtig, wenn ihr die nicht habt, dann gilt für euch kein Segen mehr. Dann komme nur noch Fluch. Das sagt er hier nicht so direkt, aber er grenzt den Segen aus. Ihr sollt Christus lieben. Wir sind berufen zu lieben. Niemand von uns ist berufen, von sich aus zu lieben und sich irgendwie anzustrengen. Deswegen der praktische Aufruf nochmal neu. Erkenne Gottes Liebe, damit du lieben kannst. Damit du überhaupt diese Liebe hast, um zu lieben. Du kannst sie nicht anstrengen. Du kannst es nicht. Es wird dir nie gelingen. Du kannst dich für gute Taten entscheiden. Kannst du machen. Du kannst es vielleicht sogar kaltherzig tun. Du wirst nicht wirklich lieben. Du musst in dieser Liebe Gottes baden, damit du lieben kannst. Und das ist unser wichtigster Auftrag, das, was wir heute lernen. Lass mich zusammenfassen. Der letzte Wunsch des Paulus entspringt aus einem Herzen, das liebt. Und aus diesem Abschluss des Briefes spricht die große Liebe eines Apostels, der sich für die Gemeinde hingegeben hat und das selbst aus dem Gefängnis heraus noch tut. Und dahinter steht seine große Liebe zu Gott, der ihn mit noch größerer Liebe geliebt hat. Erkenne auch du Gottes Liebe in seinem Wesen, in seinen Taten. Höre nicht auf, um diese Liebe zu beten, bis du hingegeben lieben kannst. Amen. Unser Gott und Vater im Himmel, niemand hat jemals so geliebt wie du. Niemand. Du hast uns deine Liebe gezeigt, indem du deinen geliebten Sohn auf die Erde gegeben hast, dass er gekreuzigt würde. Du hast ihn geliebt vor Grundlegung der Welt in alle Ewigkeit und du wirst ihn auch immer lieben. Aber deine Liebe zu uns war genauso groß. Du hast uns nicht weniger geliebt als deinen Sohn Jesus und es war es dir wert, deinen Sohn zu opfern, damit wir gerettet werden und wir dich lieben. Und du sagst, dass wir, weil wir diese Liebe von dir bekommen haben, es schuldig sind, einander zu lieben. Und ich bitte dich in Jesu Namen, der uns deinen Namen bekannt gemacht hat, damit deine Liebe in unseren Herzen ist, in diesem wunderbaren Namen von Jesus Christus bitte ich dich, dass du uns allen diese Erkenntnis deiner überaus großen Liebe schenkst. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, jeden Tag daran erinnerst, auf dich zu schauen, wie du geliebt hast, in deiner Liebe zu baden, Zeit zu verbringen, deine Liebe anzuschauen, sich ihrer bewusst zu werden, sie zu erkennen, damit wir lieben können. Darum bitte ich dich, Vater, damit unser Segensausspruch an unsere Mitmenschen ein liebender Segen wird, damit all unsere Wünsche für den Nächsten, all unser Tun für den Nächsten aus einem liebenden Herzen kommen wird. Das ist mein Bitten an dich, Vater im Himmel. Amen.